Gestern kommt eine Dame rein. Ja, servus, ich bin die, die dich angerufen hat, wegen des Steines aus der Asche. Ich glaube, wir haben das schon einmal besprochen. Ich denke mir, ja, kommt schon wieder einer mit so einem eingefärbten, was auch immer, schlechten Diamanten her, wo ihr erzählt wurde, das war ihr Vater. Nein, viel, viel, viel schlimmer. Macht dann das Döschen auf, legt den Stein auf den Tisch in der Annahme, das sei ihr Vater. Und der Franzi schaut ihn kurz an und sagt:
Eine braune Imitation mit Luftblasen drinnen. Irre. Und einfach ein 10-Cent-Stein, der kostet 10 Cent.
Das ist ganz verrückt. Billig. Ja, das kann man, wenn man in Deutschland auf die Edelsteinmesse geht oder nach Italien, dann liegt das in der Bastelabteilung. Ja, ja.
Wirklich, ist kein Spaß.
Das ist unbeschreiblich, was die aufführen. Ja?
2.500 Euro. Die Asche deines Vaters.
Und die kriegt irgendeinen Schrottstein, die kippen die Asche weg oder düngen damit ihre Friedhofsblumen. Unpackbar, bitte macht's das nicht.
Es ist Wahnsinn.
Lasst euch das nicht einreden. Es funktioniert nicht. Allein bitte drüber nachzudenken. Ein Diamant besteht aus Kohlenstoff. Ja? Aus Kohlenstoff. Und Asche ist verbrannter Kohlenstoff. Ja? Da ist nichts mehr da. Wie soll da je ein Diamant draus entstehen? Das geht nicht.
Das ist ein Riesenscam. Einfach bitte nicht kaufen sowas. Einfach bitte nicht machen lassen sowas. Es ist ein Blödsinn. Es stimmt nicht. Es ist nicht die Asche deines geliebten Verstorbenen. Was weiß ich, Familienmitglied, Freund, Freundin, was auch
Haustier.
Immer. Haustier. Ist eh traurig genug.
Da ist jetzt wahrscheinlich nicht einmal der Bestatter der Üble, sondern der Bestatter ist ja nicht die Firma, die das macht, sondern da gibt es Firmen, die das anbieten.
Bei der Friedhofsmesse.
Auf der Friedhofsmesse. Auf der Bonfinera Fair.
Ja. Ja.
Salon Hübler, hosted by Radio Superfly.
Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Hügler.
Brauche jetzt keine 50 mm.
Küchenuhren fürs Handgelenk.
Küchenuhren fürs Handgelenk.
Ein hochkarätiges Erlebnis.
Bitte nicht mit dem Zwang der breiten Masse mitschwimmen.
Geprägt von meisterlichem Handwerk.
Das habe ich dem Richter neulich erklären müssen.
Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung.
Lustvoller Tradition.
Die alten Stücke, die mit viel Liebe und Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert.
Und außergewöhnlichen Menschen.
Ich bin der Reinhard Goldschmidt.
Ich bin der Volker, eigentlich Opernsänger von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst.
Zumindest der Einzige mit Dienstwagen.
Ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamantgutachter, Schätzmeister für Schmuckuhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Hallihallo, willkommen bei Salon Hügler, Folge 20 bitte. Ja.
Ein Jahr.
Ein Jahr lang machen wir das jetzt schon und haben wirklich alle zwei Wochen eine Folge Salon Hügler, hosted by Radio Superfly.
Rausgeschnalzt.
Und heute wollen wir so ein bisschen resümieren gemeinsam, was wir alles für Themen besprochen haben. Es ist so ein bisschen eine Jubiläumsfolge. Gell, Volker?
Richtig.
Und es ist das erste Mal, dass wir das in der Früh machen. Da sind wir alle noch ausgeschlafen.
Zu früh.
Naja, es ist jetzt 8:45 und 9 sperren wir auf. Aber ab 9:30 kommen dann wirklich die Leute. Das heißt, es geht sich schön in der Folge aus. Und der Rainer hat schon wieder das Handy in der Hand, das gar nicht gut ist.
Ja,
aber du bist
weil
komplett
abgelenkt. Ich hatte das heute vergessen. Ich bin ja heute aufgestanden, extra früher. Habe extra früher meine Tochter in den Kindergarten gebracht. Dann die Nina in die Arbeit.
Aha.
Und dann komme ich drauf, dass ich kein Handy eingesteckt habe.
Bist trotzdem pünktlich hier gewesen, Wahnsinn.
Ja, fast pünktlich.
Er hat so oft das Handy in der Hand, aber wenn du ihn versuchst anzurufen, 3 von 4 Mal,
bei mir hebt er immer ab.
Volker, keine Sorge, ich merke schon, dass du anrufst.
Ja, ruhe ich später zurück.
War ich später.
Es sollte übrigens gleich der Praktikant kommen, der kann dann die Leute...
Ja, der wollte zuhören.
Ja, ich weiß. Also, warum machen wir den Podcast? Schnell erklärt.
Weil wir den Leuten ein bisschen die Augen öffnen wollen. Ein bisschen einen Einblick in unser Metier geben wollen. Für Leute, die das so nicht mitkriegen, weil sie ja nur einen flüchtigen Blick von außen haben und weil uns einfach wichtig war, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil wir in der Branche viele Dinge sehen, die uns ein bisschen quer im Magen liegen. Thema Preisgestaltung, Thema Edelsteinhandel, auch gerade in diesen Hochzeiten, diese ganzen Uhrenspekulationen etc., wo man einfach wirklich den Leuten ein bisschen die Augen öffnen muss und sagen muss, Leute, lasst euch nicht verarschen.
Wir haben da schon ein kleines, aber sicher nützliches Archiv aufgebaut über gewisse Themen. wenn man das beherzt und wenn man danach sich so ein bisschen richtet,
Gold wert,
dass man eher weniger Fehler macht und ja, sich viel Geld sparen kann.
Blicken wir ein bisschen zurück, was hatten wir alles? Uhren, Auktionshäuser, Autos, Kunst, Gold, Edelsteine, Wertgutachten.
Herrenschmuck.
Herrenschmuck, genau, Verlobungsringe.
Nie wieder was gehört.
Genau.
Was ich jetzt heute auch aufklären muss, weil ich war bei einer anderen Podcast-Einladung und da wurde es gut geschnitten, quasi so kleine Teaser, die aber sehr reißerisch waren. Warum waren sie reißerisch? Weil es polarisieren muss, damit es Aufmerksamkeit bringt. Ja? Und da waren ein paar Branchenkollegen jetzt nicht so amused. Und dann denken sie, um Gottes Willen, wie kann er nur und so weiter. Dann sage ich, hey, ganz ehrlich, ich sage ja nichts Falsches. Ja? Vielleicht ändert ihr mal eure Preispolitik ein bisschen oder denkt mal überhaupt drüber nach, wie sich auch Zeiten ändern, damit ihr nicht auf einmal da sitzt und keiner mehr bei euch einkauft. Ja? Weil die junge Generation ist am Zug und dann kommt wieder eine Generation und Dinge ändern sich einfach. Ich möchte nicht alle in einen Topf werfen. Und das stimmt schon. Ich meine, ich habe zwar in dieser gesagt 90% der Juweliere und so, aber was ich schon sagen muss, ich meine, ein Goldschmied, ja, der jetzt was einen Auftrag anfertigt, zum Beispiel, wirklich selber von Hand, dann einen Stein holt. Man kann darüber streiten, was er auf diesen Stein aufschlägt. Ja. Ich würde da schon auch den Goldschmieden raten, ein bisschen transparenter mit den Kunden zu sein und einfach nicht 100% aufzuschlagen für einen Stein, der schon sehr viel kostet, wenn er ihn vom Steinhändler holt, sondern vielleicht einfach weniger oder sagen, das kostet es mich, ich muss ein bisschen was dran verdienen. Und bei seiner Arbeit muss er was verdienen dran. Und das Gold muss er kaufen, natürlich. Mehrwertsteuer muss er draufgeben, wenn er eine Rechnung schreibt. Und er wird eine Rechnung schreiben. Das ist schon wichtig. Und da kriegst du halt ein Piece, das extra für dich gemacht wird. Das kostet natürlich Geld. Und dann kannst nicht sagen, da ist ein Wertverfall da. Weil da machst du ja, so wie du die Marschschuhe machen lässt. Das ist schon wichtig zu sagen. Nur was uns ankostet, ist, wenn große Juweliere sagen, hier, das ist unsere neue Kollektion und kaufen eigentlich so wie alle anderen den Scheiß irgendwo in Asien, lass uns machen. Auch okay, aber dann nicht 300, 400, 500% auf die Stücke, ja, aufschlagen und den Leuten erzählen, das ist eine super wertige Geschichte. Das ist das, was uns stört. Das sehen wir auch in den Auslagen bei diesen Innenstadtjuwelieren. Die haben alle dieselbe Ware im Prinzip, nur halt bisschen anders, teilweise lassen sie es dann selber branden, aber nicht selber, sondern das kannst du schon gebrandet so bestellen bei diesen Produktionsstätten.
Man erkennt es ja daran, wenn die Firmennamen, also von dem oder dem Juwelier, wenn das reingelasert ist. Unsere Punze, die wird ja eingeschlagen, wenn wir was anfertigen.
Genau.
Das macht jeder Goldschmied so. Jede kleine Fertigung, ja, in Wien hat eine Punze, ist eine Amtspunze, die ist eingetragen beim Punzierungsamt und die wird da eingeschlagen. Das muss eingeschlagen eigentlich sein.
Verantwortlichkeitspunze und Feingehaltspunze.
Und Feingehaltspunze.
Das ist Pflicht.
Und wenn das aus irgendwelchen Fertigungen kommt, dann wird das eingegläsert.
Genau. Und dann kannst du halt verschiedene Namen. Du kannst jetzt sagen, ich will jetzt aus dieser Kollektion, da gibt es ein fettes Buch oder du fährst zu, ja, diesen Schmuckmessen und dann sagst du das mit unserem Namen schon drinnen, mit der Punze drinnen. Ja, dann wird das bestellt in Asien, das wird produziert oder in Italien, ja, Vicenza, ja. Und dann wird das importiert, dann wird Zoll drauf gezahlt, wenn es aus Asien kommt. Und dann wird hier eben zwischen bei diesen ganz großen Juwelieren, jetzt, ich rede jetzt von diesen Weißgold, Gelbgold, Diamant ausgefassten Sachen, diese typische Bling-Bling-Ware.
Die weiße Schwemme in der Auslage.
Die weiße Schwemme, ja. Da wird wirklich zwischen teilweise 200-500% aufgeschlagen, plus dann noch Steuer.
Also umso kleiner das Stück, umso mehr wird aufgeschlagen.
Ja genau, wenn diese günstiger das Stück, vermeintlich günstiger, wenn es jetzt ein 8.000-9.000 Euro Stück ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der das um 1.500 einkauft, dann diese 300-400%.
Ja, sollen es 2-2 sein.
Ja, aber na, mal 4, mal 5, das rechnen die schon, also gewisse große Übungen. Und das ist das, was uns ärgert.
Es hat auch keinen Charakter.
Null Charakter, es ist ein absolutes Massenprodukt und du kriegst einfach wirklich nicht mehr viel dafür. Du kriegst teilweise nur ein Fünftel, ein Sechstel, wenn du Glück hast, vielleicht ein Viertel.
Lass uns doch mal ein Rechenbeispiel machen.
Ja.
Wir haben uns doch neulich dieses eine Collier angeschaut, ein Gelbgold-Collier mit diesem Anhänger und diesem Baguette-Diamanten. Auf der Internetseite steht die Gewichtangabe vom 18-karätigen Gelbgold, die Größe und die Qualität vom Stein. Und da haben wir uns einmal so grob überschlagen, mal durchgerechnet.
Wir schicken uns am Abend, muss ich dazu sagen, immer so Angebote von anderen Juwelieren und dann zerlegen wir es ein bisschen und reden drüber, weil es uns wirklich, also es beschäftigt uns wirklich natürlich, ja.
Dann hat man eine Kette mit einer Gewichtsangabe, dann rechnet man so, ja, Goldwert zwischen 1300 und 1400 Euro. der Stein da drin ist, von der Größe und so weiter, schaut man in der Rapaport-Liste, Großhandelsliste nach, was würde man im Großhändler zahlen? Ungefähr 350 Euro für den Stein. Wenn man es in größeren Mengen kauft, mit ein bisschen Rabatt, wahrscheinlich 300 Euro der Stein. Sind wir also bei 1700 Euro Materialwert. Dann rechnen wir noch Fasson, Machen, Marketing, alles, was so drumherum kommt, Verpackung, vielleicht ein bisschen. Sagen wir mal großzügig, rechnen wir, das ganze Ding kostet in der Herstellung 2500 Euro. Komme ich da ungefähr hin?
Ja.
So. Und dann steht auf der Internetseite dieses Ding beworben und da stehen 11.000 Euro drauf.
11.800, glaube ich, oder so.
Oder ich glaube gerade 11, aber irgendwas mit 11.000.
Ja,
ja. Da sitzt man davor und denkt sich einfach nur, wow. Und wir reden jetzt nicht einmal von irgendeinem riesen, super fancy Cartier Tiffany irgendwas, Harry Winston.
Das ist nicht einmal eine besonders bekannte Marke, ja.
Ja, und dann, um auf die Frage zurückzukommen, was kriege ich dann letztendlich dafür? Ja, wenn du zu jemandem kommst,
2000 Euro,
der legt es auf die Waage und sagt, ja, 2000 Euro,
wenn
18,
überhaupt.
17, 18, 1900 Euro,
ja,
Punkt,
wenn
fertig,
überhaupt.
Thema erledigt. Das ist der Materialwert.
Und der kann aber auch nicht mehr als 2,5 bis 3 da rausholen.
Vielleicht
das ist das
noch,
Problem.
Wenn er denkt, ich kann es verkaufen, vielleicht noch 2,5, weil er denkt, er kriegt es für 3 vielleicht verkauft.
Ja, genau. Ja, ja. Das war's, aber da ist dann der
das
Ofen,
war's dann. Das
absolut
ist der Ofen aus.
Aus. Warum soll man dafür 11.000 Euro zahlen? Oder wie begründen diese Firmen, dass das jetzt 11.000 Euro kostet? Ja, es ist so ein Witz einfach. Ja, wir ärgern uns wirklich über sowas. Die leben in dieser alten Zeit, die dadurch, dass ich schon in diesem klassischen Juwelier aufgewachsen bin, ja, in der 5. Generation, und dann aber für Pfandhäuser auch gearbeitet habe, habe ich einfach diese Diskrepanz gesehen und auf Schätzmeister für Auktionen war und so weiter. Da habe ich diese Diskrepanz, aber einfach das, mir gedacht, das muss man aufbrechen. Das hat ja keiner gemacht vor uns. So, das kommuniziert. Das haben ja auch wirklich alle gesagt, hey, das kannst du nicht machen, bla bla bla, und du haust die Branche zusammen und das ist, macht man nicht. Das ist, warum mache ich das? Sicher machen wir das, ja. Wenn ich es eine Sauerei finde, was da draußen passiert, ich finde es einfach eine Schweinerei. Dann sollen sie wenigstens sagen, hey, das kostet so viel, ja, das ist fix keine Anlage, wenn du dir gefällt, kaufst. Ich sage ja auch bei Sachen, die ich zu teuer hier finde, bei uns, gibt ja auch Dinge, die wir in Kommission haben, sage ich, du, das haben wir in Kommission, ich finde es eigentlich zu teuer, ja. Sage ich dazu. Können doch andere Juweliere auch machen. Oder sie fahren einfach ein Programm mit weniger Marge. Fertig aus. Dann können sie dahinter stehen, dass es ein guter Preis ist.
Das ist mir letzte Woche passiert. War eine Familie da aus Deutschland. Mutter, Vater, Tochter. Die sind einmal im Jahr da. Und die hat sich zwei Ringe angeschaut. Einen haben wir in Kommission mit so einem ominösen braunen Diamanten. Für meiner Meinung nach viel zu viel Geld. Und einen schönen alten Ring mit einem Farbstein, Diamanten rundum, sehr günstig, ich glaube 700 Euro. Und dann überlegte die ganze Zeit herum, welchen von den beiden Ringen sie nehmen muss. Der andere hat 2.500 gekostet, hat aber einen braunen Diamanten in der Mitte gehabt. Und dann habe ich ihr halt schon durch die Blume gesagt, den nimmst du nicht, den nehmen sie nicht. Ich sage jetzt nicht, der ist schlecht oder sonst was, ich werde nicht gegen mein Geschäft ringen, aber ich habe ihr gesagt, machen sie es nicht, ne?
Ja.
Da werden sie sich glücklich werden mit dem Ring. Die haben so lachen müssen.
Ich sag den Leuten, schau, es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist ja schon so, entweder wir kaufen es zu dem Preis oder wir nehmen es zum höheren Preis in Kommission. Und ich habe gesagt, je höher dieser Kommissionspreis ist, desto unrealistischer ist es, dass es wir verkaufen. Manche wollen es nicht warm, ja, und sagen dann, nein, dann probieren wir trotzdem. Dann sage ich, schauen Sie, um 3 kaufe ich es, um 4 nehme ich es in Kommission. Ich würde es aber auch um 5 in Kommission nehmen, nur ob wir es dann verkaufen, ist halt, nein, dann probieren wir die 5 einmal, so. Naja, dass ich mir jetzt nicht einen Haxen ausreiße und allen sage, das ist jetzt das Top-Stück, ist ja wohl auch klar. Wenn ich es um 3.000 kaufe und um 3.6 dann anbiete, dann kann ich dahinter stehen, dass das ein guter Preis ist, vernünftig ist. Es würde aber auch niemand anderer mehr als die 3.000 zahlen. Nur gut, dann nehmen wir es halt um 5 in Kommission. Neu kostet es wahrscheinlich 11, 12, ja. Aber ja, wenn es wer wirklich haben will, soll er es haben. Aber wir sagen nicht demjenigen, dass das jetzt der Mega-Top-Preis ist. So. Weil, was ist, wenn wir sagen, es ist der Mega-Top-Preis? Dann kommt die Person nach einem Jahr wieder und sagt, hey, ihr habt ja gesagt, der Preis war so gut, ich würde es jetzt gern wieder verkaufen, ich möchte aber nichts verlieren. So, naja, dann stehen wir blöd da. Und das wollen diese ganzen Sachen wollen wir nicht. Und ein normaler Juwelier, ein großer Juwelier, da gehst du nicht hin und sagst, ich möchte es wieder verkaufen. Der sagt, ja, kaufen tun wir nichts.
Aber sie sollten so und so viel dafür bekommen. Ja, das passiert uns ja auch total oft. Weil die Leute gehen mit ihrem Schmuckstück, wo sie es gekauft
Wahnsinn,
haben,
Wahnsinn.
Gehen sie dorthin und sagen mit dem Einkaräterring und sagen sie, ja, was sollte ich denn dafür kriegen, fragen sie. Und der sagt natürlich, weil es 10.000 Euro gekostet hat, naja, 7.500, 8.000 sollten Sie schon dafür kriegen, das ist es wert.
Und der Herr Praktikant, bitte rein, Herr Prinz, kommen Sie.
Das Gott.
Servus, Luca, wie geht's?
Morgen.
Luca ist bei uns Praktikant aus Deutschland, hat sich bei uns beworben.
Ja, und Kunde ist er auch.
Ja, und gestern haben wir eine Deja-Spicolo reinbekommen und er hat mit ganz schwitzigen Händen gefragt, was ist mein Preis? Jetzt hat er sich gestern gekauft und du hast 3 Jahre eigentlich auf sowas gesucht. Genauso, Bicolor Deja's 1985, eigentlich mein Baujahr, Full Set, um 4.500 hast du es bekommen jetzt, oder? Wir haben ein bisschen was verdient dann, weil ich hätte ja um 5 verkaufen können am selben Tag. Ja, und wir freuen uns, wenn du eine Freude hast. Ja, und jetzt kannst du starten. Danke dir, danke, danke. Guter Mann, der Luca.
Mich beschäftigt halt bei diesem ganzen Thema, mit dieser Preispolitik, ein volkswirtschaftliches Thema, weil alle immer über die Inflation stöhnen. Ich meine, ich verstehe, wenn ein Milchbauer sagt, okay, ich habe die und die Produktionskosten, ich muss das und das verlangen, dass ich wieder reinkomme. Aber da reden wir halt davon, dass halt der Liter Milch dann halt anstatt 1,60 Euro, 1,80 Euro oder 2 Euro kostet von mir aus. Ja, aber bei so Luxusgütern oder bei anderen Dingen, jeder macht diesen Trend mit, bei der Inflation aufzuspringen und sagt, naja, die Preise haben sich verändert, heute kann ich ja das verlangen. Na, dann schraube ich einfach mal den Preis ein bisschen hoch. Und mir kann kein Mensch erzählen, dass bei Schmuck eine Marge von über dem Vierfachen vom Herstellen, dass das eine notwendige Marge ist. Das kann mir kein Mensch erzählen.
Ja.
Jeder, der so denkt und die Preise so macht, schiebt die Inflation so richtig schön mit an. Das siehst du in Österreich so richtig gut, warum die Inflation im Vergleich zu Deutschland noch fast 2% über Lemminge. Dem von Deutschland sitzt, weil alle auf diesem Trend mitschieben und sagen, naja, die Preise sind oben korrigiert, dann schieben wir einfach
jemals
nur ein bisschen
den Preis
mit.
Erhöht? Irgendwas jemals den Preis erhöht?
Du machst es immer nur billiger, wo ich dann immer denke, naja, ganz so billig müssten wir es nicht sein.
Ja, weil es mir wurscht ist, weg damit, denke ich mal. Drehen. Da kommt der Nächste. Christopher Lenk ist in der Haus. Lenk, Christopher.
Morgen.
Lenk aus Salzburg übernimmt nämlich die Filiale in Salzburg und macht jetzt hier ein paar Tage Praktikum auch, also Einschulung, ist der Goldschmidt und kannst ja eigentlich alles. Und dann geht's los am 1. Mai. Mach dir bitte einen Kaffee, wir sind bald fertig.
Und deswegen machen wir es anders. Und gerade Vintage-Schmuck. Warum Vintage-Schmuck? Das haben wir eh schon gesagt. Die Herstellungsqualität war früher einfach oft von Hand gemacht, viel besser. Ich finde designtechnisch viel schöner, weil sich Leute viel mehr Mühe geben und vielleicht auch, weil die Zeit einfach so war, dass sich die Leute viel mehr auch geschmückt haben. Ursprung vom Wort Schmuck, schmücken. Die Leute haben irgendwie das Zeug rausgeholt, wenn es eine Gelegenheit gab. Und da war es einfach in den 20ern zum Beispiel einfach so, okay, jetzt Männer im Frack, Frauen, große Garderobe und dann raus die fetten Brillanten. So.
Ja, aber von Ober-St. Veit mit der U4 am Karlsplatz zu fahren und dann in die Oper zu gehen.
Mit der 80.000 Euro Porsche.
Ist ein bisschen risky.
Ich glaube, da fährst du im Frack eh schon.
Das war früher, also wir kriegen oft zu so Verlassenschaften mit schönen 50er-Jahre Klunkern, sage ich einmal.
Oh, heute in die Oper.
Heute in die Oper. Und das sind eigentlich Bürger gewesen, normale, ja, wo das war meistens die Großmutter, die haben sich das geleistet, den schönen Opernschmuck oder Theater und sind damit ins Theater und die Oper. Das gibt es heute nicht mehr.
Ja, aber
wenn
du
ich
hast
Leute
ja
sehe, warte mal, wie die heute ins Theater gehen.
Ja, in der Jeans.
In der Jeans, im T-Shirt oder auch neulich war ich beim Begräbnis. Die gehen zu einem Begräbnis ganz normal angezogen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich ziehe an, was ich will, wieso, bla. Ja, weil irgendwann ist es dann tot, weil die Letzten auch wegsterben werden und dann laufen alle, dann gibt es gar keinen Anlass
aber
mehr.
Aber es hat
ja
sich auch geändert, muss ich dazu sagen. Es ist lustig. Weil die Staatsoper ja für so Sachen wie den Opernball so ganz krass drauf besteht, es herrscht Frackzwang. Selbst der Kameramann und der Kellner muss einen Frack anhaben. Gut, der Kellner mit der schwarzen Fliege. Aber alle müssen Frack haben. Ist krass. Lustigerweise, früher stand auf der Staatsoper auf der Seite quasi so Kleidung für einen Opernbesuch. Bitte passende, nicht gerade casual. So, es muss ja nicht super elegant im Anzug sein, aber wenigstens Sakko oder irgendwie so als Richtlinie. Heutzutage steht, der Opernabend soll ein unterhaltsames Erlebnis sein. Sie können gerne auch in bequemer Kleidung kommen, dass Sie sich Hauptsache Sie genießen den Abend.
Ich würde mich auch total unwohl fühlen, wenn ich so rumlaufen würde in einem Theater oder Oper, weil es mir so unangenehm wäre. Aber die haben diesen Schnierer halt nicht,
ja, aber
die
wenn
Leute.
Du siehst, wie sich die Gesellschaft halt dahin verändert, Erziehung, dass selbst große Institutionen wie die Staatsoper lieber sagt, naja, Hauptsache ihr kommt, egal
ja,
wie ihr aussieht.
Ja, weil heutzutage alles allen recht gemacht werden muss. Viele checken ja auch, dass Schmuck neu einfach mit hohem Preisverfall verbunden ist. Und früher war Schmuck, da wurde das Geld investiert in Schmuck. Schmuck.
Ja, aber das ist auch eine Generation, die 2 Kriege erlebt hat. einen auf jeden Fall. Und das, was blieb bei diesen Kriegen, war halt der Schmuck und das Gold. Das hat ja keiner wegnehmen können. Die Währung war wertlos, es war alles hin, aber das Schmuckstück, das hat dann Wert gehabt. Weil das hast du an dir getragen, das hast du in der Hand gehabt, ja? Das Haus ist abgebrannt. Da glaube ich auch, dass so ein bisschen dieses Wertigkeitsgefühl gegenüber dem Schmuck ein anderes war.
Guter Punkt, das hast du sehr gut gesagt, weil es ist sicher so, ja. Aber du kannst heute auch noch Schmuck so kaufen, dass es eine Wertanlage ist. Nicht, dass du es heute kaufst und morgen verkaufst, aber dass du dein Geld gut parkst, wenn du weißt, was du kaufst. Zu welchen Preisen. Es gibt natürlich gewisse Steine oder Farbsteine oder Turmaline oder gewisse Epochen. Ja, wenn du jetzt einen Vintage-Schmuck kaufst mit einem großen, schönen, gerne bei auch einer Auktion ersteigern. Ja, wenn du es zum guten Preis ersteigerst, einen schönen, großen Altschliff in einer, muss gar nicht so einer tollen Qualität sein. Wenn der Preis passt, hast du was sehr Werthaltiges gekauft. Wir reden wirklich nur, ich gehe zum großen Juwelier, spazier rein, kaufe dort für 30.000 irgendein deppertes Collier mit ganz vielen kleinen Brillanten ausgefasst, ja, und glaube, ich kriege jetzt jederzeit meine 30 wieder. Nein, du kriegst 6.000, 7.000, 8.000 Euro, wenn du es verkaufst. Wenn du bei einer Auktion einen 5-Karäter Altschliff versteigerst, bei vielleicht einer, nicht einer sondersuper Hauptauktion, ja, sondern einer bisschen Nebenauktion, bei einem kleineren Auktionshaus vielleicht auch, und da wird nicht groß mitgesteigert und der Rufpreis ist attraktiv und du kriegst es vielleicht zum Rufpreis, dann hast du was sehr Werthaltiges wahrscheinlich gekauft. Ja. Es geht auch darum, du kannst dir das, wenn du das Besondere kaufst und ein bisschen eine Ahnung hast und dich ein bisschen erkundigst, dabei helfen wir auch gerne. Also wenn wer sagt, er hat das vor zu kaufen, das bieten wir auch an.
Keine Sorge, wir werden es ihm dann nicht wegschnappen, wenn es geil ist.
Nein, das sowieso nicht. Und das jeder soll, wenn das Gutes ist, sag ich, du, ich gebe dir 24 Stunden Zeit. Da glaube ich es. Nein, aber wir sind keine Arschlöcher. Nur wir helfen doch gern. Bitte schickt uns, wenn ihr vorhabt, was zu kaufen. Das passiert oft. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, ob das einen Sinn macht oder nicht. Fertig aus. Ja. Und manchmal macht es einen Sinn, habe ich schon erlebt. Da schaue ich mir das an und denke mir, nein, das passt eigentlich. Machst du eigentlich gar nichts falsch. Und manchmal greife ich mir den Kopf und sage den Leuten halt, na Gott, also ich greife im Kopf nicht wegen der Anfrage, sondern wegen den Leuten, die es verkaufen und den Leuten sagen, das ist ein Top-Preis. Ja, greife ich mir im Kopf, weil es einfach oft nicht der Fall ist. Und Schuster bleibt bei den Leisten. Wir machen nichts anderes, deswegen haben wir davon eine Ahnung. Und wir geben, deswegen machen wir auch den Podcast, unser Know-how, ja, oder auch unsere Fehler, die uns passieren. Ja, weil man muss ja nicht auf die Schnauze fallen. Ich bin ja auch oft im Leben auf die Schnauze gefallen, weil ich mir gedacht habe, das ist leider und so weiter. Man wächst halt jeden Tag und lernt jeden Tag dazu, da grinst du rein. Ich meine nicht die Autos.
Na, auch die. Ja, der Phase ist noch im Fallen.
Ja, naja. Ich, no risk, no fun. Ich bin halt so ein emotionsgeladener Mensch. Ich überlege halt nicht lange bei Sachen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Man lebt nur einmal, wurscht. Wen interessiert es? Ja? Solange sich alles gut ausgeht, trotzdem ist ja alles in Ordnung.
Ich bin neulich beim Lederach gewesen.
Was machst du beim Lederach?
Was für Lederach?
Das ist Schokoladen und keine Schleichwerbung. Na gut, also. Wo auch andere Leute, die hier reinkommen und sich dann umdrehen und sagen, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich habe euren Podcast gehört und ich sehe immer eure Instagram-Stories. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon urewig, auch wenn ich weiß, dass du überhaupt nicht weißt, wer ich bin.
Das ist doch schön, weil es schafft Vertrauen ja auch.
Ja,
dieses,
schon.
Ich habe das Gefühl, man kennt sich, ist doch was Schönes. Es könnte auch sein, hey, ich sehe das zwar, aber ich hasse dich, weil du bist so unsympathisch. Ja, aber es ist ja bei dir, und auch bei dir, Reini, bei mir ist es immer ein bisschen anders, glaube ich, weil man ist halt so quasi der Chef, ja, aber ich bin ja nicht wirklich. Aber es ist schon so, dass die Leute euch sympathisch finden und einfach das und das Gefühl auch wirklich haben, euch zu kennen. Ja, man kennt sich, ist doch schön. Der Reini merkt es auch in der Bar, oder? Reini!
Ich gehe in keine Bars mehr.
Du gehst durch die.
Nur noch Saft trinken.
Negroni ist kein Saft, auch wenn es rot ist.
Wenn, dann trank ich Americanos, aber ich trinke keinen Alkohol mehr. Und jetzt, obliegt es anscheinend mir, euch zu sagen, die traurige Mitteilung zu machen. Es wird eine kleine Sommerpause geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge macht. Wir werden das versuchen zu behandeln. Wir werden schauen, was wir da reinnehmen können. Und wir werden
einfach auf Instagram.
Wir werden wahrscheinlich im Herbst dann weitermachen.
Oder wenn natürlich Themen auftauchen, die uns auf der Seele brennen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen euch das mitteilen.
Der Volker, sage ich nur, würde gerne Mafiosis in Filmen spielen.
Marvin, Freddy da draußen, gell? Ja. Alle, die so.
Der Volker wäre gern der Blaue.
der Volker Marvin Grenn da draußen, jetzt läuft der Crooks, mega geil. Ich bin jetzt bei Folge 6, extrem geil. Und bitte Marvin, vielleicht kannst du den Volker einbauen für Staffel 2 als der Blaue.
Ein Bladen gibt es ja schon. Das
Dankeschön an Radio Superfly.
Ja, was ist Superfly?
Die uns an Weihnachten das Essen bezahlt haben, du erinnerst dich?
Ah, da wo du so lange warst.
Na, du bist doch mal extra hingefahren, oder? Ach so, deswegen der Blaue. Ich bin ja wirklich Hörer der ersten Stunde, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr angenehm, ich sitze auch jeden Tag im Auto. Ich liebe es, im Auto sitzen und Musik zu hören, gute Musik. Und bei Superfly, wenn du einschaltest, du hast immer irgendeine chillige Musik. Ja?
Das stimmt.
Man kann es einfach immer hören.
Das stimmt.
Eigentlich fast keine Werbung, nette Talks. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir so einen coolen Sender...
Ja, die haben uns das echt ermöglicht.
Ja, ja. Die waren sofort dabei. Max hat's
Max hat ihnen ein bisschen die Daumenschrauben angesetzt. Ich sag, wenn ihr das nicht macht.
Danke Max, danke Radio Superfly. Sonst hätten wir das ja gar nicht so lange durchgezogen. Alle 2 Wochen eine neue Folge rausgeballert. Bitte schickst uns wirklich Themen, die euch interessieren. Wir fassen das zusammen, machen dann, je nachdem, was zusammenkommt, immer wieder eine Folge und freuen uns auch da extrem auf eure Anregungen. Und vielleicht könnt ihr einen Stein anstoßen, dass wir perfekte Folgen für euch produzieren in Zukunft.
Ja, bis bald.
Der Hochkaräter für die Ohren.
Salon Hügler. Jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.